الحمد لله وحده الحمد، والصلاة والسلام على النبي الذي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أنزل الدفء على أطفالهم ونسائهم وشيوخهم في هذا البرد الشديد. اللهم خفف آلامهم وداو جراحهم واخذل شهداءهم وسدد على أعدائك رميهم. اللهم لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق للأعداء غاية، واجعل الأعداء عبرة وآية. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم واحقن دماءهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة النافعة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 13 بعد المئة الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran, des Autors Sheikh Farid al-Ansari, möge Allah azza wa jal mit ihm barmherzig sein. Und so sind wir angekommen beim 113. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع البلاغ الخامس من بلاغات القرآن، الذي هو بعنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بينا هذه المسألة فيما مضى من لقاءات، بينا قواعد وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم انتهينا إلى بصيرة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس إلى الخير. وأصل الخير أن يعرف الناس ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. ثم استدل المصنف على هذه التبصرة بآيات من سورة آل عمران، بدءا من الآية الثانية بعد المئة الأولى وما بعدها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فيما مضى فرغنا من تفسير هذه الآيات، وما زلنا مع الآية الأخيرة منها والتي تحذرنا من الاختلاف. وبدأنا نتكلم عن قضية الاختلاف، وبينا أنه ينقسم إلى قسمين: الخلاف المحمود اللي بنسميه الخلاف السائر المعتبر، هو الوارد في المسائل الفرعية الفقهية بين العلماء وطلاب العلم من مناظرات وردود وترجيحات، وهذا كله يحمد. لماذا؟ لأنه في مسائل مصدرها اجتهاد، الطالب فيها يبغي الحق والوصول إلى أقوى الدليلين، فيحمد فعله لأنه إنما يبغي الوصول إلى الحق. وضربنا تطبيقات وأمثلة على هذا النوع من الخلاف. في هذا اللقاء هنبدأ مع القسم الثاني من أقسام الخلاف أو الاختلاف، هو الاختلاف المذموم، وهذا ما سوف نبينه بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir sind weiterhin, wie bereits erwähnt, bei der fünften Botschaft, die in diesem Buche vorkommt. Und zwar geht es darum, der Aufruf zum Guten, das Gute gebieten und das Verwerfliche verbieten. Basierend auf den Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Ali Imran, beginnend ab Vers 102, in die sinngemäße deutsche Übersetzung sagt Allah azza wa jal: O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt ja nicht anders denn als Muslime. Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und euch dann davor errettete, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet werden möget. Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Wir haben basierend auf diesen Versen, die wir bereits erwähnt haben, das sind vier Verse, wie wir sie bereits mehrmals erwähnt haben, und mehrmals erläutert haben, was es denn auf sich hat, beginnt ab dem ersten Vers, O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht, bis zu dem Vers, bei dem wir jetzt aktuell in der Vortragsreihe sind. Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Und das ist einer der wichtigen Stützen in der islamischen Religion, dass es darum geht, zum Guten aufzurufen, das Gute gebieten und das Verwerfliche verbieten. Wir haben erwähnt ebenfalls, dass das höhere Ziel, welches dahinter steckt, ist im Endeffekt den Menschen die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu vermitteln. Deswegen ruft die muslimische Gemeinschaft, und das ist eine der Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, hat der muslimischen Gemeinschaft, dem jeweiligen Muslim, der Muslima, verschiedene Eigenschaften zugesprochen. Aber hier, wenn es um diese Gemeinschaft ging, spricht er darum, und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft und das Verwerfliche verbietet. Und das ist die Aufgabe eines jeden einzelnen Muslims. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden. Das ist dieser Teil des Verses, den haben wir ebenfalls bereits erwähnt und sind zu dem Schluss gekommen, diese Warnung, die Allah subhanahu wa ta'ala ausgesprochen hat, und seid nicht wie jene, diesen Zusammenhang zwischen dem Vers davor und diesem Vers, und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, eine Gemeinschaft, eine Einheit, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Und auf den Vers oder auf den darauffolgenden Vers warnt Allah subhanahu wa ta'ala, dass eben genau diese Gemeinschaft kaputt geht oder eben genau diese Gemeinschaft, die mit diesen tollen Charaktereigenschaften und Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, dass es hierbei zu einer Spaltung kommen kann. Und er sagt, und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden. Basierend darauf gilt es natürlich auch zu wissen, was ist denn überhaupt damit gemeint, dass man auseinandergeht, dass man uneinig ist. Und wir haben gesagt, es gibt zwei Arten der Spaltung oder der Meinungsverschiedenheit. Der gesündere Begriff für eine gesunde Meinungsverschiedenheit, wie wir erwähnt haben, ist beispielsweise, dass es eine Meinungsverschiedenheit im islamischen Kontext gibt, dass es einen Ikhtilaf gibt, eine Meinungsverschiedenheit im islamischen Wissen, in der Wissensvermittlung, verschiedene Aussagen. Wir haben erwähnt, beispielsweise hinter dem Imam Al-Fatiha zu rezitieren oder Al-Fatiha nicht zu rezitieren, bei den lauten Gebeten wie Subh, Maghrib und Isha. Wir haben verschiedene Beispiele erwähnt, in denen es eine Meinungsverschiedenheit gibt unter den Gelehrten. Aber diese Meinungsverschiedenheit hat ihre Daseinsberechtigung. Das heißt, es ist eine gesunde Meinungsverschiedenheit, die auch bleiben wird. Ebenfalls oder dem gegenüber steht eine, wenn wir sagen, ungesunde Meinungsverschiedenheit oder eine schlechte Meinungsverschiedenheit, die dann im Endeffekt zur Spaltung führt, zur Spaltung innerhalb der muslimischen Gemeinschaft, und das ist Thema des heutigen Vortrages, inshallah. Na.
الخلاف المذموم هو عكس الخلاف المحمود. فهذا النوع من الاختلاف يأثم المخالفين. وقد قسمه العلماء إلى حالات أربع رئيسة. الحالة الأولى في باب العقيدة ومسائل الاعتقاد التي أجمع عليها الأصل، فمن اختلف في مسائل العقيدة القطعية الثبوت والدلالة بالنصوص وأجمع عليه السلف الصالح يذم من اختلف فيه، فهذا نوع من أنواع الاختلاف المذموم في باب الاعتقاد. النوع الثاني من الخلاف المذموم الخلاف في المسائل القطعية، سواء من حيث الثبوت والدلالة، مثلا كفرضية الصلاة. قال تعالى وأقيموا الصلاة، يبقى الصلاة فرض، ما ينفعش فيها اختلاف. لماذا؟ لأنها من المعلوم بالدين بالضرورة، فمن أنكر فرضية الصلاة فقد كفر، لأن القاعدة من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. وآتوا الزكاة، يبقى الزكاة فريضة، من أنكر أن الزكاة فريضة فقد كفر. لماذا؟ لأن الزكاة من المعلوم بالدين بالضرورة. كذلك كالحدود الواردة نصا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، ده نص ثابت الدلالة وقطعي الثبوت، فمن أنكر ذلك كفر وارتد. إذن النوع ده من الخلاف بالمسائل القطعية مذموم ويأثم فيه المخالف. النوع الثالث من الخلاف المذموم الخلاف القائم على التعصب والهوى دون حجة أو دليل، دون حجة أو دليل، يعني بيختلف وفق الهوى، لا عنده دليل من القرآن ولا عنده دليل من السنة ولا عنده دليل من إجماع العلماء، لكن بيختلف هوى ورأيا ويقدم عقله على النصوص الشرعية، فهذا النوع من الخلاف خلاف مذموم. الحالة الرابعة مخالفة ما أجمعت عليه الأمة، لأن الإجماع حجة بقول الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلال، وقال يد الله مع الجماعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا عندنا ثلاثة من المصادر معصومة لا يتطرق إليها نقص أو خلل، الأول القرآن الكريم، الثاني السنة الصحيحة، الثالث الإجماع. هذه الأصول الثلاثة يحتكم إليها عند النزاع، إذا أي مسألة تحيرك ردها للأصول، ردها للقرآن، ردها لصحيح السنة، ردها لإجماع المسلمين، ويكون الرد عن طريق العلماء من الراسخين لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلازم نرجع للعلماء يبصروننا بالحق من الباطل في مسائل الأصول، يبصروننا بالصواب من الخطأ في مسائل الفروع، لأن الأصول حق وباطل، أما الفروع صواب وخطأ. يعني في المسائل الفقهية ما تقولش حق وباطل، قول صواب وخطأ، إنما في مسائل الأصول كالاعتقاد والثوابت والإجماعات نقول حق وباطل، حق وباطل، إنما في الفروع الفقهية يبقى ده صواب وده خطأ وهكذا وفق الأدلة. يبقى أنا عندي كده أربع حالات رئيسة في الخلاف المأموم. يترجم المترجم ثم نفصل بإذن الله.
Also liebe Geschwister, mir ist wichtig, dass wir das versuchen in aller Klarheit zu erwähnen, weil es ein Thema ist, das vielleicht hier und da ein bisschen komplex erscheint und auch, dass der jeweilige Muslim selbst ein richtiges Verständnis hierüber hat. Also wir haben erwähnt, das, was wir mittlerweile seit Wochen erläutert haben, es gibt Meinungsverschiedenheiten, die ihre die quasi bestehen. Die darf es geben, die wird es auch immer geben. Darüber gibt, kann es zwei Meinungen geben. Niemand, der der einen Meinung folgt, kann dem anderen etwas Negatives sagen oder umgekehrt. Ich habe das Beispiel vorhin gegeben, ich gebe es nochmal, dass man beispielsweise bei dem Gebet, bei dem lauten Gebet, ob man hinter dem Imam betet, weil ich sehe neue Gesichter, die vielleicht dieses Beispiel verpasst haben, beim Subh-Gebet oder beim Maghrib-Gebet oder beim Isha-Gebet, gibt es die Meinung, dass ich hinter dem Imam als Ma'mum die Fatiha rezitiere, und es gibt die Meinung, die besagt, dass ich die Fatiha nicht rezitiere. Oder ob ich runtergehe in den Sujud, ich gehe mit meinen Händen zuerst oder ich gehe mit meinen Knien zuerst. Das sind Meinungsverschiedenheiten, die darf es geben und die wird es immer geben. Warum? Weil es keinen klaren authentische oder keine klare authentische Aussage gibt, die besagt, es muss so gemacht werden oder es darf nicht so gemacht werden. Und deswegen gehen die Gelehrten hin und versuchen, diese Sache zu erläutern. Verschiedene Beweise oder die Beweisführung läuft dann so ab, dass im Endeffekt der eine zu diesem Erkenntnis kommt, der andere wiederum zu einem anderen Erkenntnis. Und das ist eine gesunde Meinungsverschiedenheit. Ne, die darf es geben und die wird es auch immer geben. Das ist überhaupt gar kein Problem, das ist legitim, das ist auch unter den Gelehrten legitim, das sind bekannte Themen oder bekannte Aussagen in diesem Kontext so zu verstehen sind, dass es quasi in dieser Sache ruhig eine Meinungsverschiedenheit geben kann, und das ist überhaupt gar kein Problem. Dann gibt es Dinge, bei denen es keine Meinungsverschiedenheit geben kann. Und warum ich vorhin gesagt habe, dass mir wichtig ist, dass wir dieses Thema verstehen, weil es für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen komplex erscheinen mag. Die Religion des Islam ruft zu einer gewissen Harmonie auf, dass man harmonisch miteinander umgeht, auch was Meinungsverschiedenheiten angeht. Aber es gibt auch ganz klare Abgrenzungen, bei denen man sagt, hier kann es keine Harmoniebedürftigkeit geben oder hier kann es keine zwei Meinungen geben. Und das ist wichtig, dass man das versteht. Wann ist es zulässig und ist es legitim? Und wann ist es ein absolutes No-Go? Dass man auch selbst als Muslim so ein bisschen Wissen über seine eigene Religion hat und sich nichts vom Pferd erzählen lässt, ne, im Sinne von, Meinungsverschiedenheiten sind gesund oder ähnliches, die darf es ruhig geben, sondern dass man gewisses Wissen hat, was das angeht. Das Erste, was wir erwähnen, ist die Meinungsverschiedenheit in der Aqida. Die Meinungsverschiedenheit in der Aqida, in der sozusagen in der Glaubenslehre, in der Grundlage der Religion, wie der Glaube aufgebaut ist. Darüber kann es keine Meinungsverschiedenheit geben. Darüber gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Denn in diesem Kontext sagen wir, entweder ist es die Wahrheit oder ist es das Falsche. Aber es kann in Bezug auf die Aqida, auf die Glaubensgrundlage, auf die Basis des jeweiligen Glaubens, kann es und darf es keine Meinungsverschiedenheit geben. Ja, ob der eine dann sagt, nee, meine Aqida ist so oder meine Aqida ist so, da gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Warum? Weil wir da ganz klar Dinge entnehmen aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann darf es keine Meinungsverschiedenheit geben in Geboten oder Verboten, die ganz klar erwähnt sind. Hier kann man auch keine zweite Meinung zulassen. Beispielsweise, wenn der eine sagt, das Gebet ist eine Pflicht, und der andere sagt, nee, ich bin der Meinung, das Gebet ist keine Pflicht. Auch dieses Beispiel, nur um zu verdeutlichen, dass es hier keine zwei Meinungsverschiedenheiten geben kann. Ja, nee, es ist unzulässig zu sagen, es gibt die eine Gruppierung, die sagt, das Gebet ist eine Pflicht, und die andere sagt, Gebet ist keine Pflicht, es reicht, wenn du das in deinem Herzen hast und du bist Muslim mit deinem Herzen, du brauchst nicht zu beten. Das ist keine Meinungsverschiedenheit, die legitim ist, die es geben darf. Da gibt es keine zwei Meinungen darüber. Auch in Bezug dessen islamische Rechtsprechung, die beispielsweise ganz klar gekommen ist, sowohl im Koran als auch in der Sunna, wenn es beispielsweise heißt, derjenige, der klaut, dem muss das und das zugefügt werden, oder derjenige, der das und das macht, das Resultat, oder ganz normale Dinge, die in der Scharia verankert sind, was die islamische Rechtsprechung angeht. Drittens, es darf keine Meinungsverschiedenheit geben, die auf deine eigene Neigung aufgebaut ist. Das heißt, wie wir beispielsweise gesagt haben, nehmen wir das Beispiel des Gebetes. Das Gebet ist eine Pflicht und es gibt keine zweite Meinung darüber. Es gibt als Beispiel keinen Gelehrten, der sagt, es ist keine Pflicht. Aber trotzdem, ich folge meiner Neigung und ich würde sagen, ja, aber trotzdem, ich sehe das anders. Ja, das heißt, es gibt keinen Gegenpart, es gibt keine Opposition in dieser Hinsicht, dass man sagt, ich folge der und der Gruppierung, sondern es gibt nur die eine Meinung, das Gebet ist eine Pflicht. Ich nehme es aber trotzdem nicht an. Warum? Basierend auf meiner eigenen Neigung, weil ich sage, ja okay, es mag eine Pflicht sein, aber ich trotzdem bin der Meinung, dass es keine Pflicht ist oder ich sehe es nicht als Pflicht. Ne? Wir reden nicht über denjenigen, der aufgrund der Schwäche seines Glaubens zurzeit das Gebet nicht praktiziert oder er hat gerade eine schwache Phase oder ähnliches, sondern wir reden über denjenigen, der explizit sagt, nee, ich folge in der Hinsicht meiner Neigung, ich glaube nicht, dass das Gebet eine Pflicht ist. Und es darf keine Meinungsverschiedenheiten geben in Dingen, die einen Konsens in der Umma haben, indem man auf einem Nenner ist. Man sollte wissen, um zu gucken, wo es in gewissen Dingen einen Konsens gibt oder nicht. Der Muslim, der sich das Wissen aneignen möchte und nach dem Wissen strebt, der sollte wissen, es gibt drei Quellen, aus denen man seine Meinung in Anführungszeichen beziehungsweise sein Wissen nimmt oder um zu wissen, wie die Rechtsprechung bei dem Thema ist oder bei dem Thema ist. Wie ist das Urteil darüber oder wie ist das Urteil darüber? Die erste Quelle, die man nimmt, ist der Koran. Die zweite ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dritte ist Ijma' al-Sahaba, der Konsens der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich weiß, das ist für den einen oder anderen ein bisschen trocken, aber das ist wichtig, dass man das versteht, liebe Brüder. Nur so kann man seine eigene Religion auch verstehen und das ist das, was uns oftmals fehlt, weil man nicht das nötige Wissen hat in seiner eigenen Religion, man fühlt sich nicht gefestigt in seiner Religion, ist mal wie so ein Grashalm, wenn der Wind in diese Richtung geht, gehe ich mit in die Richtung, wenn er in diese Richtung geht, gehe ich mit in diese Richtung, sondern man sollte standhaft sein, man sollte Wissen haben und unter anderem das Wissen darüber, wann ist eine Meinungsverschiedenheit legitim und sie darf es geben und über welche Bereiche der islamischen Religion gibt es keine zwei Meinungen und es gibt nur die eine Meinung.
هذا النوع من الاختلاف هو الذي أدى إلى فرقة الأمة وهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال صلوات ربي وتسليمات عليه افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة وفي رواية قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي في رواية قال السواد الأعظم وده الحاصل وبدأ افتراق الأمة كما قال بعض العلماء كانت أول فرقة كانت أول فرقة ظهرت في الإسلام المنافقون المدينة أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر من بعد ذلك جاءت فتنة الخوارج فرقة من الفرق الضالة وفرقة المعتزلة فرقة من الفرق الضالة وفرقة الروافض فرقة من الفرق الضالة ثم الأشاعرة من الفرق التي ابتعدت عن الطريق وصارت على نهج الاعتزال وتقديم العقل على ما يراه الشرع ثم نشأت فرق متعددة من هذه الأصول من الروافض خد الباطنية والإسماعيلية وعدد بقى الفرق الثانية، ومن الخوارج خد الإباضية وغيرها، وتعددت الفرق على مر الزمان، وخد المرجئة والجهمية، وقس على ذلك هذه الفرق الضالة التي مزقت الأمة وفرقتها عن الجد. إيه السبب؟ الاختلاف المذموم، الاختلاف في الأصول مش في الفروع، لأن اختلاف الفروع يحمد ولا يذم. ليه؟ لأن مسائل مصدرها اجتهاد، إنما الأصول الثابتة الاختلاف فيها يذم. الثابتة تقية الدلالة والثبوت، الاختلاف فيها مذموم. إذا نشأت الفرقة بسبب هذا النوع من الاختلاف. قبل أن أتيكم المسجد الآن، كان عندي محاضرة في مدينة دبي، وطبعا بديك الوقت بعد أن فرقت من المحاضرة قام سائل يسأل، وطبعا أنا ما عندي وقت حتى أدرك عندكم المحاضرة، وعرض شبهة جسيمة أوي. هذه الشبهة للأسف يثيرها المستشرقون والملحدون والنصارى على المواقع التي تطعن في الإسلام. وللأسف عندما يقرأ بعض من ينتسب للإسلام في هذه المواقع ولا يرجع لرد الشبهات يفتن في دينه والعياذ بالله. فصاحبنا بيسأل، هو بينكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي. فقلت له الحديث صحيح. قال جملة عجيبة جدا، عار على الصحابة أن يرضوا بأن النبي يرهن درعه، وأنكر الحديث كليا. طبعا ما عنديش وقت شنعرف أفصله، وبعدين بدأ إيه؟ حتى أسلوب عرض السؤال مش أسلوب المتعلم بدون العلم، ولكن أسلوب المعترض المعاند. المهم حتى وصل به الأمر أنه أنكر فرضية الزكاة. نقول لي مش ملوش دعوة بالسنة، بقول لك القرآن. قلت له طيب خلاص، بقول له بأدب كده، طيب هل القرآن فيه نص بيقول لك إن صلاة العشاء 4 ركعات جهرية؟ سكت. طب هل القرآن قال لك نصاب الزكاة؟ قال لي الزكاة مش فرض. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا قلت له انا كده بقى امراء وجدان، انا عندي موعد درس مش هقدر اقعد معاك، السلام عليكم. وعليكم السلام. فقلت فرصه في الدرس نعالج هذه القضيه معكم من باب التبصره والتحذير من القراءه بغير علم في مواقع المستشرقين والقرانيين الذين ينكرون السنه كليه، وكذلك الملحدين، لأن من أسباب الانحراف العقدي القراءة بغير تخصص في مواقع مشبوهة، وعدم الرجوع للعلماء الربانيين الراسخين في العلم. طب يقول إن حديث رهن درع النبي اليهودي لا يعترف به، بل سماه عار، هكذا كما سماه المسكين، ولن أكثر في الوصف، يكفي المسكين. أولا الحديث يا إخوة في الصحيحين عند الإمام البخاري في الصحيح وعند الإمام مسلم في الصحيح، أي أنه في أعلى درجات الصحة، في أعلى درجات الصحة، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي نسيئة وأعطاه درعه إلى حين ميسرة. هكذا النص. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي نسيئة، يعني لأجل، وأعطاه درعه رهنا، قالت حين ميسر، يعني مرهون لغاية ما ربنا يسر ويديله ايه قيمة ثمن الطعام ويسترد الدرع. وجاء اجل النبي والدرع عند اليهودي. إذن أولا الحديث فين؟ في الصحيحين، يعني بأعلى مراتب الصحة، بأعلى مراتب الصحة. يبقى عندنا الباب الأول الحديث قطع الثبوت والدلالة، كلام جميل، فلا يجوز إنكار القطع. اتهم عقلك إن كنت لم تفهم. عشان كده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى صنف كتابا سماه درء تعارض العقل مع النقل، من 4 مجلدات، بيتكلم عن المسألة دي، إن لا يمكن أبدا يتعارض العقل الصريح مع الشرع الصحيح. ما دام الشرع صحيحا فلا يمكن أبدا يتعارض معه العقل الصريح. طب إمتى يتعارض العقل مع الشرع؟ ألف حالتين. الأولى أن يكون الشرع ليس شرعا، يعني حديث موضوع أو مكذوب لازم يتعارض مع العقل، إن ده مش شرع. زي واحد يقول لك مثلا عليكم بالعدس فإنه شفاء من كل داء، وإن الله تعالى قدس في العدس 70 نبيا، هكذا نقول ننتظر بس، كيف العدس شفاء من كل داء مع إن واقعا كثير من العلل والأمراض إذا أكلت مع العدس تموت؟ لو عندك نزلة برد شديدة مينفعش تاكل العدس، هيزود الحمى ويقتلك. أدي أول تعارض من العقل مع النقل، ده اللي أنت بتذكره الآن، بتقول لي عليكم بالعدس فإنه شفاء من كل داء، وإن الله قدس في العدس 70 نبيا. دي المسألة الأولى، إن العدس ما هو شفاء من كل داء، بل يضر بالكثير من الأدواء طبيا وصحيا. أدي واحد. اثنين، كيف يقدس الله 70 نبيا بطعام وصف في القرآن بأنه الأدنى؟ مع بني إسرائيل كان بينزل لهم المن والسلوى، فذهبوا إلى موسى وقالوا إيه؟ لن نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فسمعه إيه؟ دني. فكيف يقدس الله الأنبياء في طعام وصف بأنه إيش؟ دني. فإذا العقل يتعارض هنا. فنيجي نرجع للنص المذكور ده، نجد أن ابن الجوزي يقول في الموضوعات: وهذا حديث موضوع وكاذب. يبقى إمتى تعارض العقل مع نص ليس من الشرع؟ هنا يتعارض، نعم، يبقى دي حالة. الحالة الثانية إذا كان العقل غير صريح، يعني عقل ضعيف، مش عقل متخصص في العلم، فلما يجي له نص هو مش فاهمه يروح ينكره، نقول لا ده عقلك أنت اللي ضعيف، ما دام ثبت النص في الصحاح يبقى اتهم عقلك أنت، أنت اللي ما فهمتش، وعقلك ما عندوش القدرة للفهم، فتروح تسأل مين؟ اللي بيفهم، صح كده؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فصاحبنا لم يفهم النص، فجاء معترضا وناقلا للشبهة المثارة من أعداء الإسلام، ولو تروى المسكين في نفس الباب اللي نقل منه الشبهة هيجد ردها في موقع آخر وبالتفصيل، لكن غالب هؤلاء لهوى في النفس لا يريدون الحق، إنما يريدوا التشغيب فقط على أهل الحق، ويبدأ يزين له الشيطان إنه من أصحاب العلم، إنه هيجادل المشايخ ويجي لك بقى بالشبهة ورد بقى، ودي مصيبة تانية. يبقى احنا نقول العقل لن يتعارض البتة مع النقل الصحيح إلا إذا كان العقل غير صريح، مش عقل متمكن في العلم. فعلاجه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهيجي بقى الحديث البخاري، عندنا النص الآن صحيح، البخاري ومسلم، اشترى النبي طعاما نسيئة من يهودي، وأعطاه درعه إلى ميسرة. السؤال: لماذا تنكر هذا الحديث؟ إزاي النبي يرهن درعه ليهودي؟ أقول لك إزاي. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ضرب لنا أروع الأمثال في هذا الحديث لقمة عدل الإسلام والمسلمين ولقضية التعايش مع المسالمين من غير المسلمين. أولا، لابد أن ننبه على أمر أن الذين كانوا يقومون ببيع الطعام في المدينة هم اليهود فقط. هذه واحد، الطعام يعني الحبوب الشعير والحاجات دي، مين متخصص في البيع والشراء؟ مين؟ اليهود. لأن المسلمين خافوا من تحذير النبي من الاحتقار فبعدوا عن ايه؟ تخزين الحبوب. فأصبح مين اللي بيبيع الحبوب في المدينة؟ اليهود. هذه واحد. ثانيا، النبي كان حاكم الدولة، إذن اليهود رعايا من رعايا المسالمون. فعندما يأخذ الحاكم طعاما تمام إلى أجل ويوفر الرهن، دليل على عدل الإسلام، إن لا يمكن لقائد الأمة أن يأخذ شيئا بغير ثمنه حتى من يهودي مخالف لنا في العقيدة والدين، وده كمال العدل. ثالثا، ما بال الصحابة تنكر عليهم وما أدرك أنهم علموا بذلك؟ وهل النبي يخبرهم إن أنا سوف أرهن درعي علم وأي حد يتفاري؟ ما يفعل هذا النبي أبدا. يا إخوة، النبي اختار أن يكون عيشه كفافا قوتا، أجوع يوما وأشبع يوما، فإن جعت سألت ربي وتضرعت وإن شبعت حمدت ربي وشكر. فلا يقول مثلا للصحابة تعالوا ادفعوا عني، ما يفعل هذا رسول الله، بل دي حادثة. احتاج للشعير للبيت في مرة، فاليهودي جنب منه بيبيع، طب هتقولنا من عنده شوية شعير؟ ايه دخل الصحابة هنا؟ هتقولنا شوية شعير وخد الدرع خليها عندك، نبقى نعطيك الثمن، لبيان عدل الإسلام وبيان قد ايه الإسلام يراعي حقوق الغير حتى من غير المسلمين، وبيان كذلك التعايش مع المسالمين. ودي أمثلة جميلة جدا تبين محاسن التشريع في الإسلام. الآن مثلا الشيخ، الآن الشيخ سيد اللي بينكم ده، طب ما أنا ممكن ما يكونش معايا نقود واروح للتاجر اللي جنب البيت عندي واخد منه حاجات واقول له اخر الشهر هديك، لازم اجي اقول له عبد الكريم روح ادفع لي؟ ينفع يا محمد روح ادفع لي؟ ده حاجه خاصه بيا انا، انا اريد ان اشتري خبزه وما عنديش ثمن، التاجر جنبي مني يقول انا هات الخبزه وبعد اسبوع هديك ثمن. هذا ما فعله النبي، اشترى خبزه شويه شعير شويه ايه الخبز، وما فيش مال الان، فنعطيك في حين ميسره وأمان وضمانا لحقك، أدي الدرع بتاعي خليه عنك، لما نبقى نعطيك ثمن الخبز تبقى ردنا الدرع. فده بيان لكمال وعدل الإسلام. فهو لو قرأ بمنظور المؤمن لعلم أن مثل هذا النص يبين محاسن التشريع في الإسلام، يبين عدل الإسلام، يبين عفة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم. والنبي كان الثري الذي أنفق كل ما يملك، كان بيجيله الخمس من الغناء لكن كان ينفقها جميعا، لدرجة أنه إن جاءه المال لا يبيت وفي بيته درهم، بل في النفقات من بيت مال المسلمين، وكلكم يعلم هذا. كان سيدنا بلال رضي الله عن بلال كما جاء في بعض الأثار دائما كده لما يجي مال لبيت المسلمين كان يدخر بعضه لعل النبي يحتاج إليه فيما بعد. فجاء لبيت المال تمر كثير، فبلال يعمل إيه؟ راح مدخر شوية تمر كده كالعادة على جنب. النبي يقول له خرج، فبلال يخرج للمحتاجين، يخرج لغاية ما خلص التمر كله إلا الشوية اللي على جنب دول اللي هو معتاد يشيلهم للنبي لعله يحتاج إليه. وجاء السائلون، النبي يقول لبلال أنفق يا بلال، فبلال ينظر للنبي، يعني ما فيش غير اللي شوية اللي احنا اعتدنا، أنفق يا بلال، بلال لسه بينظر للنبي، النبي راح ضحك وقال أنفق يا بلال ولا تخف من بالعرش إقلالا، طلع اللي شوية، طلع اللي عندك. هكذا كان رسول الله، كان ثريا منفقا جوادا كريما، كان أجود بالعطاء من الريح المرسلة عليه الصلاة وأزكى التسليم، لدرجة أن صفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يدخل الإسلام بعد غزوة حنين، مر كده على الغنائم اللي جمعها المسلمون، فرأى إبلا كثيرة بين جبلين، وكان صفوان يعرف قدر الإبل، فنظر إليها متعجبا، فلمحه رسول الله قال يا صفوان أتعجبك؟ قال نعم يا محمد تعجبني. أبدا مش مسلم، لكن النبي تألف قلبه بالعطاء، وده من السهم من الأسهم الثمانية اللي هم المؤلفة قلوبهم، فقال له النبي هي لك. صفوان ينظر للنبي كده، هي لي يا محمد كل ده؟ نعم هي لك، اذهب إليك. يمشي صفوان كده كما يقول الرواة، يمشي خطوات ويلتفت، أحسن يكون مثلا النبي يداعبني ولا حاجة ويقول لي لا، فيمشي خطواته ينظر للنبي حتى ساقها أمامه وانصرف، خد المال كله ومشي، فبدأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا معشر قريش أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. هذا هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن أن يموت ودرعه مرهونا هذا ثابت في الصحيحين، وهذا من محاسن التشريع وبيان كمال العدل في الإسلام وبيان عفة النبي العدنان، وهذا لا يمس الصحابة بشيء، بل كانوا يقدمون مهجهم من أجل الدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لكن ربما ما علم أحد بمثل هذه الحادثة لأنها كانت في آخر أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بعدها جاء الأجل ومات ودرعه مرهون عند يهودي، حتى تبقى على مر التاريخ علامة على عدل الإسلام وسماحة المسلمين وعلو وعفة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم يأتي من ينكر أو يشغب على الصحاح، فهذا مفتون ولا بد أن يراجع إيمانه. لماذا؟ لأن من أنكر السنة كحال صاحبنا في كلامه منكر للسنة، نقول أخبرنا عن مثلك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. Wie wir bereits erwähnt haben, das, was wir vorhin erwähnt haben bezüglich der Meinungsverschiedenheit, die legitim ist, ich will jetzt nicht das Ganze immer und immer wieder erwähnen, ich glaube, jetzt ist es so langsam angekommen, aber die legitime Meinungsverschiedenheit und Themenbereiche, in denen es keine Meinungsverschiedenheit geben darf, sogar in der es keine zwei Meinungen überhaupt geben kann. Wir haben gesagt, dass es beispielsweise Dinge sind, die in der Aqida sind. Wir haben gesagt, Angelegenheiten, über die es keine zweite Meinung gibt, wie beispielsweise die Pflicht des Gebetes, islamische Rechtsprechung oder auch Meinungsverschiedenheit nach der eigenen Neigung. Und das ist leider und traurigerweise ein Grund dafür, wenn man jetzt fragen würde, warum gibt es so viele muslimische, in Anführungszeichen, Gruppierungen, dann ist das einer der Gründe dafür, dass man sich quasi in Dingen uneinig ist, in denen es eigentlich keine Uneinigkeit geben darf. dass man eine Meinungsverschiedenheit in Bereichen hat, in denen man eigentlich keine Meinungsverschiedenheit haben darf. Und das ist der Grund dafür, warum manche auch durcheinander kommen und sagen, ja, wie kann das sein, aber der glaubt ja das und der das und die sehen das Thema so und die anderen sehen das Thema wiederum so. Man sollte wissen, das mag vielleicht für den einen oder anderen etwas kompliziert erscheinen oder auch für Leute, die sich ganz frisch mit der Religion des Islam befassen oder ähnliches. Aber im Grunde genommen ist es ganz einfach zu verstehen, wie wir gesagt haben. Es gibt klare Bereiche, in denen es das geben darf und es gibt Bereiche, in denen es keine Meinungsverschiedenheit geben kann. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Menschen einen Verstand gegeben, dass er gewisse Dinge begreift. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Menschen einen Verstand gegeben, damit er gewisse Dinge begreift. Und diesen Verstand sollte man einsetzen gemäß der Scharia. Diesen Verstand sollte man einsetzen gemäß dem, womit der Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen sind. Denn auch dieser Verstand muss geführt werden. Ja, nee, wenn man beispielsweise sagt, nee, dann würde ja jeder seiner eigenen Religion folgen. Und jeder würde seiner eigenen Neigung folgen. Und jeder würde seiner eigenen persönlichen Meinung folgen. Warum? Weil jeder das Gefühl hat, dass er die Religion so auslegen kann, wie es ihm am besten passt. Und das ist der Religion des islamischen Glauben, ist das nicht würdig. Das kann man mögen oder nicht mögen, aber Alhamdulillah, das ist auch das, was unsere Religion ausmacht, dass es gewisse Richtlinien gibt, dass es gewisse Wegweiser gibt und jeder von uns weiß es, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen erschaffen, er hat Propheten entsandt, er hat Bücher gesendet, er hat den Menschen eine innere Veranlagung gegeben, die ihn zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Er hat den Menschen einen Verstand gegeben, er hat den Menschen Gelehrten gegeben, die einem eben genau diese Religion erklären. Aber, wie wir bereits gesagt haben, das ist der Grund dafür, dass es diese Spaltungen gibt. Und die Spaltungen haben ganz früh begonnen, auch zu Zeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, nee, das ist kein Phänomen oder ähnliches. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zu seiner Lebzeit, gab es Menschen in Medina, die den Glauben offensichtlich angenommen haben, aber im Verborgenen immer noch auf ihrem alten Weg waren, beziehungsweise den Glauben nicht angenommen haben. Das heißt, das ist kein Problem, bei dem man sagt, nee, das ist jetzt erst in unserer Zeit, sondern diese Menschen gab es auch schon früher, wie wir erwähnt haben, in Zeiten in Al-Medina, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort war, haben Menschen offensichtlich nach außen hin den Islam angenommen, obwohl sie ihn tatsächlich nicht angenommen haben. Und da gibt es, wie bei den Khawarij, Mu'tazila und die Rawafid, und gibt es viele Gruppierungen, die zu dieser Zeit entstanden sind. Warum? Weil sie die Religion so ausgelegt haben, wie sie selbst behauptet haben, dass das wahrscheinlich der beste Weg ist, um die Religion auszuleben. Und sobald man diesen Gedanken zulässt, dann wird man merken, dass sich die muslimische Gemeinschaft immer mehr und immer mehr spaltet. Wie beispielsweise, und das ist auch etwas, was wir heutzutage sehr oft wahrnehmen, ist oder sind Menschen, und mit Sicherheit hat das der ein oder andere von euch auch schon erlebt in seinem Bekanntenkreis oder wie auch immer, dass man nur Dinge aus dem Koran nehmen möchte und nicht aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch wenn man sagt, ich glaube, sie werden umgangssprachlich auch die Koraniten genannt, diejenigen, die sagen, wir entnehmen unser Wissen oder die Religion basiert nur auf dem Koran. Die Sunna gibt es nicht und da, wenn es sie gibt, dann ist sie nicht so zu werten oder so von ihr zu nehmen, wie es die Muslime heutzutage machen. Dass man sagt, wir binden uns nur an den Koran und an sonst nichts. Wobei man eigentlich als Muslim, der sich mit dieser Thematik etwas befasst hat, sich dessen bewusst ist, dass sowohl die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also sowohl die Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala, als auch die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass diese herangezogen werden. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sagt über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, er spricht nicht, und damit beschreibt er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er sagt, wahrlich, er spricht nicht aus seiner freien Neigung heraus. Vielmehr ist es eine Offenbarung, die ihm gegeben worden ist. Weiterhin sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, mir wurde der Koran gegeben und quasi die Sunna, das, was er lebt, was gleichzusetzen ist. Ebenfalls sehen wir viele Aussagen, auch Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, die besagen, was euch der Prophet gibt, so nimmt davon, und wovon er euch warnt, so bleibt davon fern. Das heißt, auch die Aussage oder die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind als eine gewisse Art der Offenbarung heranzuziehen. Das heißt, sowohl den Koran, die Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala, als auch die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist logisch, weil wenn man sagen würde, wir nehmen nur Aussagen aus dem Koran, dann wüsste niemand von uns, wie viel Rakat das Subh-Gebet hat, oder das Duhr-Gebet, oder das Asr-Gebet, oder das Maghrib-Gebet, oder die detaillierte Form des Wudu. Natürlich gibt es im Koran, wie man Wudu nehmen sollte, aber detailliert findet man das in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie die Zakat zu entrichten ist, wenn man die Zakat hat, wenn man Vermögen hat, sowohl Geldwerte, Tiere, Produkte oder ähnliches. Das sind Dinge, die man nur verstehen kann durch die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese sind gleichzusetzen miteinander. Das heißt, um ein Urteil zu fällen, ziehen wir sowohl den Koran heran, als auch die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und da spielt es keine Rolle, ob man sagt, das widerspricht mir oder ähnliches, sondern diese feste Glaubensgrundlage sollte man haben durch die Liebe, die man entwickelt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das nötige Wissen, das man sich aneignet. Aber oftmals sehen wir, dass diejenigen, die dieses Gedankengut haben in Bezug auf Koran und in Bezug auf Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie sich nicht ausreichend genug mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auseinandergesetzt hätten. Weil sonst würde man sehen, dass was der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboten hat, darin steckt nur Khair. Und das, was er verboten hat, darin steckt nur Schlechtes. Dies, liebe Geschwister, lediglich, um zu verstehen, der Sheikh hat auch ein Beispiel gegeben. Ich will das Ganze nicht zu komplex machen, als es eh schon ist, beispielsweise die Aussage, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, zu seiner Zeit, zu seinem Todeszeitpunkt ist er gestorben und seine Schutzkleidung bzw. sein Schutzschild war bei einem jüdischen Händler als Garantie hinterlegt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam von ihm Nahrung erworben hat und diese zu diesem Zeitpunkt nicht kaufen konnte. Es gibt viele, die vielleicht denen diese Aussage komisch vorkommen mag. Aber man sollte wissen, so vermögend oder das, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben worden ist, so großzügig war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war niemand, der in Reichtum gelebt hat, sondern er hat die Reichtümer, die er hatte, oder das Vermögen, das er hatte, hat er immer wieder ausgegeben für die muslimische Gemeinschaft. Das heißt, wenn man solche Aussagen hört, dann sollte man auch die Vorzüge daraus entnehmen, wie beispielsweise die Fairness im Handel, egal ob zwischen Muslimen, Juden, Christen oder wie auch immer. Ebenfalls um zu zeigen, wie das friedliche Miteinander zu dieser Zeit war, auch unter den Juden oder Christen, die zu dieser Zeit mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und mit den Sahabern gelebt haben. Ebenfalls, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht jemand war, der sich hervorgehoben hat über andere Menschen, indem er gesagt hat, ich bin der Prophet, ich darf mir das nehmen und das nehmen, ohne dafür zu zahlen. Der Sheikh hat das ein bisschen detaillierter erklärt. Wie gesagt, ich glaube, das würde den Rahmen jetzt ein bisschen sprengen, weil es, ich will nicht sagen, zu komplex ist, aber wir müssen da ein bisschen mehr eintauchen, auch in die Thematik. Mir ist es wichtig, dass man das heute Abend versucht mitzunehmen, auch wenn es für den einen oder anderen etwas trocken vorkommen mag, aber dass wir grundsätzlich gewisse Dinge verstehen in Bezug auf unsere Religion. Nur dann können wir sie leben, nur dann können wir so glauben, wie es von uns auch verlangt ist und so wie es Allah subhanahu wa ta'ala uns beschrieben hat oder die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, dass wir verstehen, es gibt den Koran und es gibt die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
لابد من بيانها وتفصيلها ولكن المقام لا يتسع فإن شاء الله إن كتب البقاء وكان اللقاء نقل أمام أسباب الاختلاف المزمن ثم ننتقل إلى كيفية التعامل مع المخالف في هذا النوع من الاختلاف إن شاء الله تعالى الأحد القادم إن شاء الله يوم 29 شعبان يعني الأمة تتحرى رؤية هلال رمضان فإن ثبتت الرؤية هيكون الاثنين غرة رمضان فإن كان الاثنين غرة رمضان سنأتيكم الثلاثاء كالعادة قبيل المغرب بساعة أما إن لم تثبت الرؤية وأكملنا عدة شعبان 30 فيكون رمضان الثلاثاء، فما أستطيع المجيء إن عندي مسجد، ولابد أن أكون أول رمضان موجود لضبط الأمور في مسجدنا، فلن أتمكن من المجيء إن كان رمضان الثلاثاء. فنأتيكم الثلاثاء اللي بعده كالعادة إن شاء الله قبيل المغرب بساعة إن شاء الله. هذا للعلم فقط، فإن كان رمضان الاثنين فمعكم الثلاثاء إن شاء الله، وإن كان رمضان الثلاثاء فمعكم إن شاء الله الثلاثاء اللي بعده بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Es gibt viele Gründe, die zu diesen Meinungsverschiedenheiten führen, die dann letztendlich zu dieser Spaltung führt. Ich glaube, wir haben das versucht oder wir haben an dieser Oberfläche gekratzt, um es ganz grob zu erklären. Inshallah, im nächsten Vortrag werden wir genau bei dieser Thematik weitermachen. Falls jemand diese Komplexität oder gewisse Dinge nicht verstanden hat, hat er die Möglichkeit, nach dem Vortrag inshallah Fragen zu stellen, damit man das ein bisschen besser verdeutlichen kann. In Bezug auf den Monat Ramadan, nächste Woche am Sonntag wird geschaut, ob der Neumond gesichtet wird oder nicht. Wenn der Neumond gesichtet wird, dann ist am Montag der erste Tag von Ramadan. Das heißt, ihr werdet hier in der Moschee dann an dem Sonntag schon das Tarawih-Gebet beten. Wenn der Neumond nicht gesichtet wird, dann wird man den Monat Scherban 30 Tage sein lassen. Dementsprechend wird dann das erste Tarawih-Gebet am Montagabend sein und der erste Fastentag am Dienstag. Sollte Ramadan am Montag beginnen, werden wir am nächsten Dienstag wieder hier sein, inshallah. Sollte Ramadan aber erst am Dienstag beginnen, werden wir nicht am ersten Ramadan-Tag hier sein können und werden dann erst die Woche darauf, inshallah, hier sein. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.